2014 am Landgericht Essen. Urteilsverkündung im Fall Thomas Middelhoff. Das Medieninteresse an dem Prozess ist riesig. Es geht um einen der größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte. Die Pleite von Karstadt. Middelhoff betritt den Gerichtssaal. Er ist hochgewachsen, höflich, sein Haar wie immer perfekt gescheitelt. Minutenlang lächelt Middelhoff in das Blitzlichtgewitter. Sein breites Middelhoff-Lächeln, gefeiert wie verhasst, ist sein Markenzeichen. Middelhoff begibt sich zur Anklagebank. Er ist sich absolut sicher, dass er heute freigesprochen wird. Middelhoff, Spitzname Big T, ist ein Popstar unter den Managern. Anfang der 2000er spielt er in einer Liga mit Microsoft-Gründer Bill Gates oder Amazon-Gründer Jeff Bezos. Doch dann übernahm er das kriselnde Karstadt. Der Konzern ging unter seiner Führung pleite und er wurde vom gefeierten Star zum Symbol des gierigen Managers. Heute, 5 Jahre nach der Pleite, wird ihm schwere Untreue vorgeworfen. Thomas Middelhoff soll insgesamt 500.000 Euro auf Kosten von Karstadt veruntreut haben. Unter anderem für dutzende Reisen mit dem Privatjet. Und das zu einer Zeit, in der Karstadt kurz vor der Insolvenz stand und tausende Angestellte um ihren Job bangten. Middelhoff setzt sich neben seinen Anwalt. Der Richter beginnt mit seinem Schlussplädoyer. Dem Angeklagten Thomas Middelhoff wird Untreue und Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Herr Middelhoff hat dafür im Verlauf des Prozesses hilflose und teilweise abenteuerliche Erklärungsversuche geboten. Ich muss sagen, dass ich in meiner Laufbahn als Richter selten jemanden erlebt habe, der sich so oft widersprochen hat. Sie, Herr Middelhoff, haben weder Reue noch Einsicht gezeigt. Middelhoffs breites Lächeln beginnt schmaler zu werden. Der verursachte Schaden ist enorm. Allein die Hubschrauberflüge zwischen Bielefeld und Essen kosteten Karstadt 74.127 Euro. Allein ein Privatflug nach New York hat den gegen die Insolvenz kämpfenden Konzern 95.000 Euro gekostet. Middelhoffs Miene ist jetzt versteinert. Der Richter hebt zur Urteilsverkündung an. Die 15. Strafkammer des Landgerichts Essen verurteilt Herrn Dr. Thomas Middelhoff wegen Untreue in 27 Fällen und Steuerhinterziehung in 3 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren. Ohne Möglichkeit, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Der Gerichtssaal dreht sich um Thomas Middelhoff. Er schaut hilflos zu seinem Anwalt, dann wieder zum Richter. 3 Jahre. Aus dem Zuschauerraum hört er ein unterdrücktes Schluchzen. Seine Frau mit seinen 5 Kindern. Langsam steigt in Middelhoff Panik auf. Der Richter ergreift ein letztes Mal das Wort.
Gegen den Angeklagten wird der sofortige Haftbefehl angeordnet. Wegen Fluchtgefahr.
Middelhoff erstarrt. Ein Beamter kommt auf ihn zu und führt ihn ab. Für Middelhoff bricht eine ganze Welt zusammen. Er war ein Star. Er lebte im Luxus, war einer der wichtigsten Manager der Welt. Jetzt ist er ein verurteilter Verbrecher. Bevor er aus dem Raum geführt wird, streckt Middelhoff noch einmal seinen Hals, um einen letzten Blick in das Publikum zu werfen. Er will sehen, ob er dort sitzt. Der Mann, der ihn zum CEO von Karstadt gemacht hat, der ihm die Privatjets vermietet hat, der Middelhoffs gesamtes Vermögen verzockt hat. Der mysteriöse Mann, der beim Karstadt-Skandal im Hintergrund die Fäden gezogen haben soll, sitzt heute nicht auf der Anklagebank. Sein Name ist Josef Esch. Ich bin Marc Benpoch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Thank you. In der letzten Folge endeten für die beiden Kontrahenten Karstadt und Kaufhof die fetten Jahre des Wirtschaftswunders. Ab Mitte der 70er Jahre bekamen die traditionsreichen Kaufhäuser junge, aufstrebende Konkurrenz von der grünen Wiese. Der Großhändler Metro übernahm die Kontrolle über Kaufhof und stellte das Unternehmen breiter auf. Und bei Karstadt blockierte ein eiserner Kaufhauskönig jede Modernisierung. Um seine eigene Haut zu retten, fusionierte er Karstadt mit Quelle und machte somit die Familie Schickedanz zur neuen Eigentümerin von Karstadt. In dieser Folge gerät Karstadt ins Visier von adligen Spekulanten, gut vernetzten Immobilienhaien und schillernden Star-Managern. Sie werden mit dubiosen Deals, versteckten Aktienkäufen und riskanten Spekulationen Karstadt aufs Spiel setzen und am Ende alles verlieren. Das ist Folge 3. Das Karstadt-Komplott. ...2001 in Köln. Im Bankhaus der Privatbank Saal Oppenheim. Die Adresse für Adelige und Superreiche. Thomas Mittelhoff betritt das opulente Foyer. Wie immer mit einem breiten Lächeln und einem perfekt sitzenden Anzug. Noch ist er weit davon entfernt, zum Karstadt-Chef zu werden. Mittelhoff war bis vor kurzem CEO des Medienkonzerns Bertelsmann und hat gerade sein Meisterstück vollbracht. Durch den spektakulären Verkauf von AOL-Aktien, dem damals größten Internetdienstleister der Welt, ist er zum mehrfachen Millionär geworden. Mittelhoff lässt seinen Blick durch das Foyer wandern, bis jemand auf ihn zukommt. Das muss er sein. Ein kleiner, rundlicher Mann mit einer Glatze, einem kurzen Schnauzer und einer ovalen Brille. Guten Tag, mein Name ist Josef Esch. Mittelhoff, sehr erfreut. Esch führt Mittelhoff in sein Büro und setzt sich an den Schreibtisch. Mittelhoff setzt sich gegenüber. Willkommen in den ehrwürdigen Räumen der Saal Oppenheim. Die größte Privatbank Europas, gegründet 1789. Für unsere exklusive Kundschaft machen wir alles. Sie sind hier also goldrichtig. Mittelhoff lächelt geschmeichelt. Sehr gut, ich suche nach einer sinnvollen und steuersparenden Anlage für das Geld aus dem AOL-Verkauf. Von welcher Summe reden wir da, wenn ich fragen darf? So um die 40 Millionen Euro. Gut, da könnte unser Oppenheim-Esch-Fonds für Sie perfekt sein. Josef Esch kommt eigentlich aus einfachen Verhältnissen. Er hat sich vom Maurerlehrling zum Immobilienmogul hochgearbeitet und hat die adligen Privatbanker der Saal Oppenheim mit seinen hochkomplexen und steuersparenden Anlagefonds von sich überzeugt. Die Oppenheim-Esch-Fonds sind zum Geheimtipp der Superreichen geworden. Esch rückt seine Brille zurecht. Mit Stolz kann ich sagen, dass zu meinen Kunden die größten Vermögen Deutschlands zählen. Das der Familie Deichmann zum Beispiel, die Familie Riegel von Haribo oder auch die Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz. Sehr beeindruckende Namen. Und was ist das Besondere an diesen Oppenheim-Esch-Fonds? Einfach gesagt, investieren wir in zunächst unrentable Immobilien. Zum Beispiel ein Karstadthaus in Potsdam, das ausgebrannt ist und daher seit Jahren leer steht. Mit Ihrem Geld renovieren wir die Immobilie, erhöhen dann die Miete und Sie bekommen die Mieteinnahmen als Rendite. Mit welchen Renditen kann man da so rechnen? Renditen um die 25% sind keine Seltenheit. Mittelhoff nickt anerkennend. Er beugt sich mit einem Lächeln nach vorne. Aber das ist nicht alles. Wenn Sie mich zu Ihrem Vermögensverwalter machen, bekommen Sie den vollen Esch-Service. Sie haben mich mit Haut und Haar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wie meinen Sie das? Egal, ob Sie einen Klempner brauchen oder einen Termin beim Herzchirurgen, ich plane Ihren Urlaub, ich schicke Ihnen eine Limousine mit Fahrer oder direkt einen ganzen Privatjet. Alles, was Sie wollen. Denn Sie gehören ab jetzt zur Elite dieses Landes. Mittelhoff nickt geschmeichelt, während Esch ihn fokussiert. Herr Mittelhoff, wenn Sie bei mir investieren, bekommen Sie nicht nur eine zweistellige Rendite. Durch mich und die Saal Oppenheim steigen Sie auf in die Oberklasse der High Society. Wie man so schön sagt, die Welt der Reichen und Schönen. Damit beginnt eine verhängnisvolle Beziehung. Denn Josef Esch wird seinen guten Kontakt zu Thomas Mittelhoff später noch einmal brauchen. Anfang der 2000er leidet Karstadt noch immer unter dem jahrzehntelangen Stillstand durch den Karstadt-Gottvater Walter Deuss. Sein Nachfolger Wolfgang Urban will jetzt ins Immobilienbusiness einsteigen, um ein neues, lukratives Geschäftsfeld für Karstadt zu erschließen. Und dafür hat er die perfekten Partner, Josef Esch und die Saal Oppenheim. Esch kauft 5 Karstadt-Immobilien und erhöht anschließend kräftig deren Mieten. Karstadt rutscht immer tiefer in die roten Zahlen. Die Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz ist seit der Fusion zwischen Karstadt und Quelle die neue Hauptaktionärin. Auch sie ist Kundin bei Josef Esch. Und ihr Vermögensverwalter Esch schlägt ihr einen geeigneten neuen Karstadt-Chef vor. Den Star-Manager Thomas Middelhoff. 2004 wird Thomas Middelhoff zum Aufsichtsratschef von Karstadt. Doch bald tauchen erste Indizien auf, dass Esch, die Banker der Saal Oppenheim und Madeleine Schickedanz den Star-Manager Middelhoff auch deshalb geholt haben, weil sie einen großen Coup planen. Das Karstadt-Komplott. 2005 im Bankhaus der Saal Oppenheim in Köln. Ein älterer Mitarbeiter aus der Finanzabteilung geht schnellen Schrittes zum Büro seines Kollegen. Seine Hände sind schwitzig. Darin hält er mehrere brisante Dokumente.
Herein.
Guck mal, hier passiert irgendwas Komisches. Er legt die Dokumente auf den Schreibtisch seines Kollegen. Hier, wir, die Saal Oppenheim, haben anscheinend hohe Kredite an die Karstadt-Hauptaktionärin Madeleine Schickedanz ausgezahlt. Am 1. Juli haben wir 3,4 Millionen Euro überwiesen, 3 Tage später nochmal 3,7 Millionen und 4 Tage später dann nochmal 9,5 Millionen Euro. So geht das weiter und weiter und weiter. Er schaut seinen Kollegen fragend an, aber der weicht seinen Blick aus.
Keine Ahnung, vielleicht will die Schickedanz sich eine neue Villa bauen und braucht dafür Geld.
Eine Villa bauen? Die Schickedanz ist nicht kreditwürdig, nicht in diesem Rahmen, das weißt du genau. Also sag mir, was da los ist. Sonst grabe ich tiefer und finde noch mehr Dreck. Der Kollege rutscht einige Sekunden auf seinem Stuhl herum. Dann steht er auf und schließt die Bürotür ab.
Also, es gibt da so ein paar Gerüchte. Es gibt da angeblich so einen Plan zwischen Josef Esch, dem Vorstand der Saal Oppenheim, und Madeleine Schickedanz. Sie wollen mit Karstadt-Aktien spekulieren. Interessant. Also, der Plan ist angeblich so. Die Schickedanz bekommt riesige, ungedeckte Kredite von uns, um damit verdeckt Aktien von Karstadt zu kaufen. Dann wollen sie entweder Karstadt von der Börse nehmen, um die wertvollen Immobilien zu verscherbeln, oder, falls das nicht klappt, soll der Aktienkurs einfach hochgetrieben werden und die Aktien dann teuer wieder verkauft werden.
Aha. Und warum kaufen die Aktien verdeckt über Madeleine Schickedanz?
Weil sie bereits Hauptaktionärin von Karstadt ist. Wenn sie weitere Aktien dazu kauft, unterliegt das nicht dem Meldegesetz.
Diesen Gerüchten zufolge wäre Schickedanz quasi eine Strohfrau für Saal Oppenheim und Esch.
Und wie viele Aktien wollen die kaufen?
Der Kollege zuckt mit den Schultern. Angeblich wollen sie bis zu 750 Millionen Euro ausgeben.
Wow, riskant.
Es gab wohl ein ominöses Treffen zwischen der Saal Oppenheim, Esch und der Schickedanz. Davon gibt es ein inoffizielles Protokoll, da steht das alles drin. Aber das Dokument ist natürlich nicht unterschrieben.
Trotzdem, vergiss einfach diese Kredite hier an Schickedanz. Das kommt von ganz oben.
Esch, die Saal Oppenheim, Schickedanz und Middelhoff treffen sich mehrfach und sprechen laut inoffiziellen Protokollen, die später von unterschiedlichen Medien zitiert werden, auch über die Spekulation mit Karstadt-Aktien. Vor Gericht werden sie sich nachher nicht daran erinnern können. Nach seinem Amtsantritt verbreitet Middelhoff zunächst ein dystopisches Bild von Karstadt. Das Unternehmen sei kurz vor der Pleite. Dadurch fällt der Aktienkurs in den Keller. Jetzt beginnen Esch und die Saal Oppenheim im großen Stil Karstadt-Aktien zu kaufen. Verdeckt über Madeleine Schickedanz hält die Saal Oppenheim bald die Aktienmehrheit an Karstadt. Jetzt muss der Kurs wieder steigen. Und es kommt der Führungswechsel. Thomas Mittelhoff wechselt vom Aufsichtsrat in den Chefsessel. Allein die Nachricht über den Wechsel lässt den Aktienkurs nach oben schnellen. Der Aktienprofi Mittelhoff führt Karstadt nicht wie ein Kaufhauschef, sondern wie ein Portfoliomanager. Durch Zu- und Verkäufe von unterschiedlichen Firmenanteilen verbessert er zunächst die Bilanzen und steigert den Börsenwert. Aber den Konzern saniert er nur halbherzig. Und passend zu seinem Image führt Mittelhoff einen extravaganten Lebensstil. Er nimmt den Service von Josef Esch voll in Anspruch und fliegt nur noch mit dessen Privatjet oder dem Hubschrauber. Esch verdient daran prächtig, auf Kosten von Karstadt. Josef Esch ist auf dem Gipfel seiner Macht. Er ist der heimliche Chef der Saal Oppenheim. Und sowohl die Karstadt-Hauptaktionärin Schickedanz als auch der Karstadt-Vorstand Mittelhoff sind von ihm abhängig. Und jetzt will Mittelhoff das Tafelsilber von Karstadt verkaufen. ...2005 in Hannover, in einer Filiale von Karstadt. Es ist früh morgens. Der Filialchef macht gerade seinen Rundgang vor der Eröffnung. Doch dann kommt die stellvertretende Filialleiterin auf ihn zu. Sie hält ihm eine Zeitung vor das Gesicht.
Hast du das schon gelesen?
Nein. Was denn?
Unser Haus wird verkauft.
Wie verkauft?
Der Mittelhoff. Der will unsere Karstadt-Immobilie hier verkaufen.
Der Filialchef nimmt die Zeitung und überfliegt den Artikel. Darin kündigt Karstadt-Chef Mittelhoff an, den Verkauf eines Großteils der Karstadt-Immobilien zu prüfen. Er will an die Investmentbank Goldman Sachs verkaufen und mit dem Erlös den Konzern sanieren. Mittelhoff sagt, mit den 4,5 Milliarden Euro durch den gigantischen Immobiliendeal wäre Karstadt auf einen Schlag schuldenfrei. Ja, schuldenfrei ist doch gut. Damit kommen wir endlich aus dem Krisenmodus.
Gut? Mittelhoff verkauft das Tafelsilber von Karstadt. Die Immobilien sind unsere stillen Reserven. Das Einzige, was wir noch haben.
Ja, aber wenn Karstadt sonst pleite geht, was soll er machen? Er muss die Häuser zu Geld machen, um den Konzern zu sanieren.
Der soll lieber ein anständiges Warenhauskonzept vorlegen. Stattdessen hat er nur den Aktienkurs im Blick.
Der Mittelhoff hat eben an der Wall Street gelernt. So macht man heutzutage Business. Hier. Der Aktienkurs hat sich gegenüber 2004 mehr als verdreifacht. Karstadt-Quelle war der Top-Performer im MDAX. Das ist doch was.
Ich sag dir, der Verkauf der Immobilien steigert jetzt kurzfristig den Aktienkurs. Aber langfristig wird der neue Inhaber die Miete erhöhen. So wie der Esch bei seinen 5 Filialen. Und dann zahlen wir hier doppelt und dreifach.
Der Filialleiter tippt auf ein Bild in der Zeitung. Darauf zu sehen ist ein grinsender Thomas Mittelhoff. Der Mittelhoff weiß schon, was er macht. Bis nächstes Jahr hat unser Big T Karstadt saniert. Kaum ein Manager in Deutschland polarisiert so wie Thomas Mittelhoff, genannt Big T. Die einen sehen in ihm einen modernen Macher, die anderen einen Investment-Hai von der Börse. 2006 verkauft Mittelhoff die wertvollen Karstadt-Immobilien an Goldman Sachs. Dadurch klettert die Karstadt-Aktie in die Höhe, von 7 auf über 20 Euro. Auch das Aktienpaket von Oppenheim Esch und Schickedanz erreicht damit einen neuen Höchstwert. Und Mittelhoff hat schon den nächsten großen Coup. Eine gigantische Fusion, die eine über 125-jährige Konkurrenz für immer beenden könnte. Karstadt will den Erzfeind Kaufhof übernehmen. Während Karstadt und Mittelhoff die Schlagzeilen beherrschen, geht es beim Konkurrenten Kaufhof ruhiger zu. Seit der Übernahme durch die Metro in den 80er Jahren wird der Konzern solide und unauffällig geführt. Kaufhof hat sich modernisiert und in Galeria Kaufhof umbenannt. Doch ab 2007 wollen die Metro-Hauptaktionäre, allen voran die bekannte Unternehmerfamilie Haniel, den Aktienwert der Metro steigern. Und dafür wollen sie Kaufhof loswerden. Karstadt-Chef Thomas Mittelhoff wittert einen spektakulären Deal. Aber sein Gegenspieler, der Metro-Chef Hans-Joachim Körber, will eine Fusion mit Karstadt unbedingt verhindern. Ende 2007. Eine noble Bar in Düsseldorf. An der Theke sitzt ein Manager von Kaufhof. Er war den ganzen Tag auf einer Einzelhandelsmesse und trinkt jetzt einen letzten Whisky. Eine Frau in einem Blazer setzt sich zu ihm. Der Kaufhofmanager dreht sich zu ihr um und erkennt sie sofort. Sie ist von der Konkurrenz, eine Managerin von Karstadt.
Einen Martini bitte. Ach, hallo.
Hallo.
Na, wie läuft's bei Kaufhof? Vielleicht sind wir ja bald Kollegen, wenn Karstadt euch schluckt.
Das glaube ich kaum. Ich bin ehrlich zu Ihnen, dass Ihr Chef, der Herr Middelhoff, ständig öffentlich über eine Fusion spekuliert, geht uns bei Galeria Kaufhof ziemlich auf die Nerven. Seit Monaten heizt Karstadt-Chef Middelhoff hinter den Kulissen die Fusionsgerüchte an. Metro-Chef Hans-Joachim Körber hat das bisher kategorisch abgelehnt. Aber die Metro-Aktionäre setzen ihn unter Druck. Und langsam kommt Bewegung in die Sache. Die Karstadt-Managerin nippt an ihrem Martini.
Ich meine, langfristig müssen wir uns zusammentun, um zu überleben.
Überleben? Kaufhof ist ein stabiles Unternehmen. Euer Karstadt dagegen ist veraltet.
Karstadt ist einer der Top-Performer am MDAX. Das Unternehmen hat den Börsenwert vervierfacht. Karstadt ist stärker denn je. Wir...
Alles nur schöne Zahlen. Eure Läden schreiben tiefrote Zahlen. In der Branche weiß doch jeder, dass Oppenheim-Esch, die Schicke Danz und der Middelhoff nur deshalb eine Fusion planen, weil sie damit den Aktienkurs steigern können. Der Manager nimmt einen tiefen Schluck aus seinem Whiskyglas. Und jeder weiß, dass Metro-Chef Körber ihren Herrn Middelhoff für einen Schwafler hält, der mit Unternehmen lieber an der Börse handelt, als sie wirklich zu führen. Ja, Körber muss vielleicht Kaufhof verkaufen, aber auf keinen Fall an Karstadt.
Aber Ihr feiner Herr Körber ist mit seiner Haltung ziemlich allein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Aktionäre ihn absetzen. Und dann wird Karstadt zuschlagen.
Was wollen Sie von mir?
Sie haben einen guten Draht zu Körber. Überzeugen Sie ihn, seinen Widerstand gegen eine Fusion aufzugeben. Ansonsten wird er seinen Posten verlieren.
Der Kaufhofmanager leert sein Whiskyglas und steht von seinem Barhocker auf. Sie können Herrn Middelhoff ausrichten, dass er sich seine Fusion abschminken kann.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Wenige Monate darauf wird Metro-Chef Körber von den Aktionären abgesetzt. Sein Nachfolger will Kaufhof so schnell wie möglich loswerden. Nach über 125 Jahren könnten die ewigen Konkurrenten Karstadt und Kaufhof zu einem gigantischen Unternehmen werden. Karstadt wäre vielleicht gerettet, Middelhoff würde eine spektakuläre Übernahme gelingen und auch das Aktienpaket von Oppenheim, Esch und Schicke Danz würde massiv an Wert gewinnen. Doch mit jedem Tag blutet Karstadt langsam aus. Und die Verschwörer werden bald realisieren müssen, dass ihr Kaufhauskomplott über ihnen zusammenbrechen wird. Und dann heißt es, rette sich, wer kann. September 2008 in Saint-Tropez. Auf den Hügeln der Côte d'Azur thront die luxuriöse Villa von Karstadt-Chef Thomas Middelhoff. Im Garten der Villa steht ein älterer Karstadt-Manager. Es ist ein lauer Spätsommerabend. Er raucht eine Zigarette und betrachtet die wunderschöne Aussicht. Hinter ihm die ockerfarbene Villa, vor ihm die dunkelgrünen Zypressen und in der Ferne das Funkeln des Meeres. Doch trotz der Aussicht macht der Karstadt-Manager ein besorgtes Gesicht. Thomas Middelhoff hatte mit seinem legendären Lächeln die Sanierung für so gut wie abgeschlossen erklärt und als Aufbruchssignal eine neue Dachgesellschaft für Karstadt gegründet, namens Arcandor. Aber tatsächlich stecken die Kaufhäuser noch immer tief in den roten Zahlen, unter anderem, weil sie durch den Verkauf der Immobilien mittlerweile horrende Mieten zahlen müssen. Und die Finanzkrise 2008 hat Karstadt jetzt wieder voll in die Krise gestürzt. Die angestrebte Fusion zwischen Karstadt und Kaufhof ist geplatzt. Der Aktienkurs von Karstadt ist abgestürzt. Der Konzern steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Und Karstadt-Chef Middelhoff hat den Vorstand auf dem Höhepunkt der Krise in seine Luxusvilla in Saint-Tropez eingeladen. Ein jüngerer Vorstandskollege von Karstadt kommt aus der Villa und stellt sich zu seinem älteren Kollegen.
Warum stehst du denn hier draußen alleine rum?
Mir ist nicht nach Feiern zumute.
Jetzt sei kein Spaßverderber, guck mal, das Programm von morgen.
Der Kollege holt sein Blackberry aus der Jacketttasche und sucht in seinen E-Mails.
Middelhoff schreibt, vormittags Vorstandssitzung, ab nachmittags Faulenzen auf dem Boot und Powershopping in Saint-Tropez.
Der Middelhoff hat eine 33 Meter lange Yacht. Wunderschön. Und jetzt kommt's. Zitat Middelhoff, anschließend stürzen wir uns ins Nachtleben von Saint-Tropez. Fetzige Kleidung ist angesagt.
Der Jüngere grinst vergnügt, aber das ältere Vorstandsmitglied schüttelt den Kopf.
Das ist doch absurd. Wir sind kurz vor der Pleite. Und Middelhoff rechnet das hier alles als Betriebsausgaben ab. Weißt du, was das hier kostet?
Nö.
Dann guck mal in die Bücher.
6 Flaschen Chateau Cheval Blanc, 2200 Euro. Die Vorstandswochenenden in Saint-Tropez kosten Karstadt insgesamt 75.000 Euro. Und was schätzt du, wie viel Middelhoffs Flüge im Privatjet gekostet haben?
Keine Ahnung.
Für Flüge im Privatjet hat Middelhoff Karstadt in 18 Monaten über 3 Millionen Euro in Rechnung gestellt. Und wir Idioten aus dem Vorstand genehmigen das auch noch.
Ja, ein Topmanager wie er kann doch auch nicht Economy fliegen.
Und weißt du, wer die ganze Kohle bekommt? Die Privatjets mietet Middelhoff von Josef Esch. Wem gehört Middelhoffs Yacht? Josef Esch. Und sogar diese Villa hier. Die wurde über Josef Esch gekauft. Der Esch hat überall seine Finger drin. Ob bei den Immobilien, bei den Aktien, bei den Spesen, da stimmt doch was nicht.
Der Esch ist eben sein Vermögensverwalter. Ich finde, du übertreibst ein bisschen.
Ich übertreibe. Ich glaube, dir und euch allen hier ist der Ernst der Lage nicht bewusst. Noch stehen wir hier in Saint-Tropez, aber in ungefähr einer Woche geht Arcandor und Karstadt das Geld aus und dann sind wir pleite und wahrscheinlich alle arbeitslos. Mitte 2008 steht Karstadt kurz vor dem Kollaps. Der Aktienkurs ist dramatisch eingebrochen. Von zwischenzeitlich fast 30 Euro auf 1,45 Euro. Das sind 95% Wertverlust. Karstadt hat nur noch wenige Tage zu leben. Und Esch und die Saal Oppenheim müssen etwas unternehmen, sonst ist all das investierte Geld weg. September 2008. Ein paar Tage nach dem Vorstandstrip nach Saint-Tropez. In Köln, im Bankhaus Saal Oppenheim, herrscht Krisenstimmung. In einem Konferenzraum hat sich die Führungsriege der Privatbank zusammengefunden. Unter ihnen viele Adlige mit von und zu im Namen. Einer der Finanzvorstände, ein älterer Mann mit langen zurückgekämmten Haaren, blickt in die ernsten Gesichter und eröffnet die Sitzung. Meine Herren, Karstadt bzw. Arcandor geht in wenigen Tagen das Geld aus. Wir müssen etwas unternehmen. Er guckt erneut in die Runde der Banker und spürt die Anspannung im Raum. Wir als Saal Oppenheim müssen Arcandor übernehmen. Viele der Vorstände nicken zustimmend. Aber einer der Manager schüttelt energisch den Kopf. Was soll das genau heißen? Ich schlage vor, dass wir Frau Schickedanz zu einem günstigen Preis ihr Aktienpaket abkaufen. Das wird uns ca. 60 Millionen Euro kosten. Und dass wir Arcandor einen Kredit über 50 Millionen Euro gewähren. Damit können wir die Insolvenz abwenden.
Der Manager ist völlig fassungslos.
Das ist doch Wahnsinn! Das Unternehmen ist tot! Warum sollten wir da jetzt noch Geld reinstecken?
Über 150 unserer wichtigsten Kundinnen und Kunden haben in Oppenheim Esch Fonds investiert. Wenn Karstadt pleite geht und die Mieten nicht mehr zahlen kann, brechen auch die Immobilienfonds zusammen. Außerdem hat Frau Schickedanz große Kredite bei uns aufgenommen, die ausschließlich mit Arcandor-Aktien besichert sind. Wenn sie pleite geht, verlieren wir auch.
Wir? Ich glaube eher die Herren aus dem Vorstand. Der Manager steht jetzt von seinem Stuhl auf und zeigt auf einige adlige Banker in der Runde. Der Vorstand, namentlich Graf von Krokow, Baron von Ullmann und von Oppenheim, haben mit den Aktien spekuliert und sich verzockt. Bitte setzen Sie sich. Und für diese faulen Kredite haben Sie persönlich gebürgt. Wenn Karstadt fällt und Schickedanz insolvent ist, ist auch Ihr Privatvermögen weg.
Und jetzt wollen Sie mit dem Geld dieser traditionsreichen Bank Arcandor kaufen, wahrscheinlich um Ihr eigenes Vermögen zu retten. So ist es doch. Das sind doch haltlose Unterstellungen.
Genau so ist es.
Kommen Sie zur Ruhe, bitte, bitte, meine Herren. Kommen Sie zur Ruhe.
Der Manager setzt sich wieder. Fakt ist, die Saal Oppenheim hält die Mehrheit an Karstadt und Arcandor. Eine Insolvenz würde also auch die Saal Oppenheim in den Abgrund reißen. Wir haben gar keine andere Wahl, als Karstadt zu retten. Sonst wird die Saal Oppenheim untergehen. Letztendlich übernimmt die Saal Oppenheim die Mehrheit an Arcandor, pumpt Millionen in den bankrotten Konzern und rettet Karstadt in letzter Sekunde. Aber das Vertrauen der Märkte in Thomas Middelhoff ist erschüttert. Er soll ersetzt werden. Middelhoff schreibt in seinem Abschiedsbrief, er habe Karstadt erfolgreich gerettet und kassiert dafür einen Bonus in Millionenhöhe. Doch das Unternehmen ist alles andere als gerettet. ...2009 in Essen. Ein heißer Sommertag. Vor der Karstadt-Zentrale haben sich hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelt. Sie sind aus der ganzen Bundesrepublik nach Essen gekommen und halten Protestschilder in die Höhe. Vor der Menge steht der neue Arcandor- und Karstadt-Chef Karl-Gerhard Eick. Der Nachfolger von Thomas Middelhoff ist erst seit 3 Monaten im Amt. Mit ernster Miene zieht sich Eick das Jackett und die Krawatte aus und steigt auf eine rote Metallleiter, die vor ihm steht. Heute ist der wohl schwerste Tag seiner Karriere. Eick schaut über die Menge und setzt ein kämpferisches Gesicht auf. Dann nimmt er ein Megafon in die Hand.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Karstadt, wie ihr wisst, haben wir uns intensiv darum bemüht, einen Rettungsfonds von der Bundesregierung zu bekommen. Leider muss ich euch mitteilen, dass die Bundesregierung heute abgesagt hat. Karstadt wird nicht gerettet. Das heißt, dass es für uns jetzt nur noch einen Weg gibt. Die Insolvenz.
Eick schaut in die betroffenen Gesichter vor ihm. Die Karstadt-Angestellten haben eine jahrelange Leidenszeit hinter sich. Immer wieder mussten sie auf Lohn verzichten. Immer wieder wurde ihnen eine Sanierung versprochen. 43.000 Angestellte bangen um ihren Job. Eick wollte Karstadt mit 650 Millionen Euro Staatshilfe endlich sanieren. Aber er hat nicht mit dem ewigen Rivalen gerechnet, Kaufhof. Der neue Metro- und Kaufhof-Chef hatte Stimmung gegen die Bundeshilfe gemacht und sogar eine Übernahme in Aussicht gestellt. Diesmal sollte Kaufhof aber Karstadt übernehmen und nicht andersherum. Die Metro hatte Erfolg. Die Bundesregierung sagte ab. Eick hebt das Megafon an den Mund.
Aber ich verspreche euch, für eure Arbeitsplätze zu kämpfen. Die Absage aus Berlin muss nicht das Ende sein.
Damit sind Karstadt und Arcandor pleite. Maßgeblich auch durch einen der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands. Die Banker der Saal Oppenheim, Josef Esch und Madeleine Schickedanz, haben mit dem Traditionskonzern Karstadt spekuliert und sie haben die Wette verloren. Schickedanz verliert fast ihr gesamtes Familienvermögen. Sie sieht sich als Opfer einer Intrige von Esch und der Saal Oppenheim. Die Saal Oppenheim, die älteste Privatbank Deutschlands, geht 2010 pleite. Sie wird von der Deutschen Bank geschluckt. 3 Mitglieder der Führungsriege der Saal Oppenheim bekommen Bewährungsstrafen. Einer von ihnen muss in Haft. Es ist einer der größten deutschen Wirtschaftsskandale der letzten Jahrzehnte. Thomas Middelhoff, dem Superstar der Managerwelt, wird sein luxuriöser Lebensstil zum Verhängnis. Er muss unter anderem wegen der Flüge mit dem Privatjet 3 Jahre ins Gefängnis. Der tiefe Fall des Star-Managers beherrscht die Titelseiten. Nur einer kommt ungeschoren davon. Der mutmaßliche Strippenzieher des Karstadt-Komplotts, Josef Esch. Er sagt, er habe lediglich im Interesse seiner Klientin Madeleine Schickedanz gehandelt. Esch kommt mit einer 6-stelligen Geldstrafe davon. Damit bleibt von Karstadt nicht mehr viel. Die Kaufhäuser sind marode, die Immobilien größtenteils verscherbelt, der Konzern hochverschuldet. Doch noch ist der Gigant nicht tot.
und ein junger, aufstrebender Immobilienunternehmer wartet schon auf seine Chance. René Benko. Er wird derjenige sein, der Karstadt und Kaufhof letztendlich zu einem Handelsgiganten fusioniert. Benko wird dabei mit halsbrecherischer Geschwindigkeit und fragwürdigen Methoden zum größten und jüngsten Immobilienmogul Europas aufsteigen. Und in kürzester Zeit alles wieder verlieren. Das war Folge 3 von Kampf der Unternehmen, Karstadt gegen Kaufhof von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Benpuch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Kilian Mazurek hat diese Folge geschrieben. Für Studio J, Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Sufjan Auda und Florian Balmer gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery, Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.